Heute zu Gast Patrick André, CEO und Gründer von Home2Go. Wir reden über seinen für deutsche Verhältnisse ungewöhnlichen Gang an die Börse und warum er mit seinem Reisestartup besonders gut durch die Pandemie gekommen ist.
So geht's Startup. Mit Nadine Jans.
Sommerzeit ist Reisezeit. Und nach 2 Jahren mit Reisebeschränkungen kann man die jetzt auch wieder richtig genießen. Doch neben Flug oder Transport braucht man vor allem eins: die richtige Unterkunft. Und da kommt mein heutiger Gast ins Spiel. Patrick André ist Gründer von Home2Go, eine Plattform für Ferienhäuser und Wohnungen. Wie er auf die Idee kam und warum sie sogar während der Pandemie profitiert haben, erzählt er in der heutigen Folge von So geht Startup. Außerdem sprechen wir über seinen, gerade für deutsche Verhältnisse doch eher ungewöhnlichen Weg an die Börse. Denn als erste deutsche Firma nach über 10 Jahren geht Home2Go über einen SPAC. Was das genau ist und ob sich das gelohnt hat, darüber reden wir heute auch. Ich bin Nadine Jans und freue mich, dass ihr wieder zuhört. Patrick, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich habe es ja eben schon kurz erzählt, der erste Sommer ohne Reisebeschränkungen. Wie sehr A, freust du dich und B, was sind deine Pläne?
Naja, ich glaube, der erste Sommer ohne Reisebeschränkung oder ohne richtige Reisebeschränkung ist natürlich für ein Reiseunternehmen sehr wichtig. Ja, wir hatten in der Pandemie, und das ist natürlich das Thema, was alle Reiseunternehmen hatten, als 2020 es erstmal losgegangen ist, sind wir plötzlich auf -90% year over year runtergefallen. Ja, das ist natürlich dann erstmal für die gesamte Branche, aber war für jeden einzelnen Marktteilnehmer, glaube ich, erstmal ein gewisser Schock. Ich glaube, wir haben das sehr gut gemanagt damals und sind dann relativ schnell auch aus der Krise rausgekommen, wussten von Anfang an, dass Ferienhäuser und Ferienwohnungen immer ein krisenfestes Geschäft sind. Das heißt, auch schon aus vorherigen Krisen, also wenn es jetzt die Finanzkrise war, wenn es darum ging, dass die Leute Angst hatten, in den Nahen Osten zu fahren oder so, weil arabischer Frühling war und diese ganzen Themen, dort hatte man natürlich schon gesehen, dass immer in diesen Bereichen, wenn eine Krise auf der Sicherheitsseite vorliegt, aber auch auf der finanziellen Seite, dass die Leute dazu tendieren, Urlaub zu Hause zu machen, was ein klassisches Ferienhaus-, Ferienwohnungsthema ist. Und gleichzeitig natürlich auch gerade in der Pandemie waren Ferienhäuser und Ferienwohnungen was, wo man, ja, muss man nicht ans Buffet im Hotel oder irgendwie groß anstehen, natürlich was noch mehr Sicherheit auch bietet. Plus, was jetzt ja wahrscheinlich auch wieder mit der Inflation, mit Inflationsthemen interessant wird, eine günstigere Variante zu Hotels. Und all das zusammen führt eigentlich immer dazu, dass das krisenfesteste Geschäft im Travel-Bereich ist, aus unserer Warte heraus, und hat auch dazu geführt, dass wir innerhalb der Krise relativ schnell uns wieder gefangen hatten. Wir hatten einen super Sommer in 2020, also das denkt man ja gar nicht als Travel-Unternehmen. Und übers ganze Jahr waren wir dadurch dann fast auf dem Niveau von 2019, was unsere Innenumsätze anbelangt, Außenumsätze sogar über 2019.
Auf die Krise würde ich gerne später nochmal kurz zu sprechen kommen, aber was sind denn jetzt deine Pläne für den Sommer?
Achso, meine Pläne, ja. Ich wollte ein paar Sachen nachholen, die ich eigentlich in 2020 schon machen wollte. Gerne mal nach Sardinien, weil das wollte ich schon lange Zeit machen und das wird diesen Sommer anstehen.
Bist du denn selber überhaupt noch ab und an mal in Hotels?
Nee, eigentlich, also wenn ich Business Travel mache, dann klar manchmal, ja, weil wenn man nur einmal schnell übernachten muss, ist es eventuell doch was eher, was man im Hotel macht. Aber normalerweise halte ich mich schon in Ferienhäusern und Ferienwohnungen auf.
Sind wir eigentlich schon mittendrin in dem Thema. Vielleicht nochmal ein ganz kleiner Throwback. Vor 8 Jahren mittlerweile ist ja her, hast du mit 2 Partnern die Plattform Home2Go gegründet. Und zwar zuerst als Metasuchmaschine. Also ich möchte zum Beispiel jetzt nach Thüringen fahren oder nach London oder wer weiß wohin. Gebt es ein und dann durchsucht ihr diverse andere Seiten und listet mir quasi die passenden Ferienwohnungen auf. Was war denn der Anlass für eure Idee?
Ja, der Anlass war ein ganz klassischer. Ich würde mal sagen, dass wir alle auf eine gewisse Art und Weise dasselbe Problem hatten, wenn man eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus sucht, dass es ein super unübersichtlicher Markt war. Ja, es gibt sehr, sehr viele Anbieter in verschiedensten Ebenen in dem Markt und dadurch haben wir halt das Gefühl gehabt, es ist total unübersichtlich. Du findest das eine Objekt vielleicht auf 5 verschiedenen Plattformen zu 5 verschiedenen Preisen und du weißt eigentlich gar nicht, habe ich es jetzt schon gesehen, habe ich es nicht gesehen, was ist der Preisunterschied, was sind die Buchungsmodalitäten und so weiter. Und deswegen hatten wir diesen ganz klassischen Ansatz, alles auf eine Plattform zusammenzubringen, also den klassischen Metasuche-Ansatz und alles im Endeffekt für dich vergleichbar zu machen oder für den Kunden dadurch natürlich einfacher zu machen, das richtige Modell zu finden. Und es war auch immer ganz lustig, wenn wir angefangen haben, diese Idee zu pitchen, ja, also Investoren, war es auch immer so, dass es immer zwei Arten von Investoren im Wesentlichen gab. Die einen, die schon mal selber nach einem Ferienhaus gesucht haben, die haben immer gleich gesagt, das Problem braucht ihr mir nicht erklären, das ist völlig klar. Und dann gab es die anderen, die eher Hotelurlauber waren und die dann erstmal wirklich die Erklärung brauchten, warum das im Ferienhausbereich denn viel relevanter noch auch war als im Hotel- oder Flugbereich. Weil das Problem zu lösen, viel mehr Marktteilnehmer, viel komplizierter und dadurch natürlich auch spannender für den Kunden im Endeffekt, eine zentrale Übersicht zu bekommen.
Was würdest du uns sagen, was ist denn der Hauptunterschied zwischen euch und Airbnb?
Ich glaube, der wichtige Hauptunterschied, also heute, ne, wir haben ja angefangen, wie gesagt, als Metasuchmaschine und haben dann aber relativ schnell gesehen, dass viele der interessanten Partner, das sind oft kleinere Partner, die sehr, sehr viel Inventar oder spannendes Inventar zum Beispiel in sehr kleinen Lokalitäten haben, dass die das Problem haben, dass sie oft nicht die Technologie oder die Marke haben, um das Vertrauen des Kunden zu gewinnen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir erweitern unser Modell und bauen eigentlich einen Marktplatz, der beides hat. Ja, auf der einen Seite ein Meta-Element, also wo wir noch rauslinken zu Partnern und auf der anderen Seite für diese kleineren Partner, die nicht die technischen Möglichkeiten haben, nicht die Marke haben, kann man die Objekte direkt auf Home2Go buchen. Das ist natürlich sehr ähnlich zu dem, was Airbnb macht. Wir haben im Wesentlichen in dieser Evolution zwei große Unterschiede. Erstens, wir haben das größte Inventar weltweit. Und das zweite ist, wir kommen klassisch aus dem Ferienhaus- und Ferienwohnungsbereich. Also eher das Ferienhaus an der Ostseeküste, an der Nordseeküste, in den Bergen, ja, am See, am Strand. Also wirklich diese klassischen Ferienthemen, während Airbnb ursprünglich ja aus dem City-Bereich kommt. Und ich glaube, das sind die Grundansätze, die uns unterscheiden. Und darüber hinaus ist die Evolutionsstufe von Home2Go, die nächste ist, um den Marktplatz herum Services zu bauen für unsere Partner. Ja, da haben wir schon mit angefangen. Also wir haben gewisse Services, die im Endeffekt nicht dem Marktplatz Home2Go helfen, sondern dem gesamten Ökosystem im Ferienhaus oder beziehungsweise im alternative Ferienunterkünfte-Bereich. Das ist immer schwer ins Deutsche zu übersetzen. Und dort haben wir natürlich eine ganz andere Ausrichtung. Ja, also nicht zentralisiert nur auf unseren eigenen Marktplatz, sondern auch die Services außerhalb des Marktplatzes anzubieten.
Und Geld verdient ihr ja dann zu zwei Teilen. Einerseits über eine Provision, das heißt Anbieter zahlen, wenn ein Urlauber quasi das Ferienhaus dann über eure Seite bezahlt. Oder bei anderen ist es doch auch so, dass die teilweise Geld für jeden Klick bekommen.
Ja, das ist so ein bisschen Überbleibsel aus dem Meta-Geschäft. Ja. Weil die klassische Meta funktioniert klickbasiert, aber der ganz große Anteil von unseren Partnern werden über sogenanntes CPA, also Cost per Action, im Endeffekt pro Buchung mit einer Provision werden wir bezahlt. Und damit haben wir natürlich auch eine Win-Win-Situation, weil uns niemand im Endeffekt überbezahlt oder für Marketing zahlt, was nicht funktioniert.
Gab es inzwischen, sag ich mal, eine Phase, wo du dachtest, okay, das funktioniert alles doch nicht so, wie wir uns das vorgestellt hatten?
Ich hatte es ja gerade schon erwähnt. Ich glaube, die schwierigste Phase sicherlich war so ein bisschen das Thema, als die Pandemie losgegangen ist. Weil dort waren wir gerade auch am Anfang noch im Fundraising, ja, und es lief alles sehr gut. Und dann kam die Pandemie und da wollte natürlich jetzt nicht unbedingt jeder in Travel investieren. Und das war schon ein komisches Gefühl. Ja, es war auf der einen Seite insofern ein gutes Gefühl, dass wir nicht selber schuld waren, aber auf der anderen Seite natürlich schon komisch, ne, wenn du halt so lange an, wir haben ja 2014 das angefangen, 2014 gegründet und bis dann im siebten Jahr sozusagen, ja, und dann kommt diese Situation rein. Das war schon unangenehm, ja, wenn es dann -90% geht und du weißt nicht, ne, wir waren zwar ziemlich sicher, dass wir schnell wieder rauskommen, weil hat sich dann ja auch sehr stark bestätigt, aber natürlich in der Situation weißt du es nicht. Und das war eigentlich, glaube ich, die interessanteste Situation persönlich, damit umzugehen. Ja, und wir waren damals Risikokapital finanziert und natürlich hast du dann Investoren, die natürlich auch wollen und musst du auch, um das Unternehmen weiterzuführen, gewisse Einschränkungen machen bei den Kosten. Ja, und das war natürlich auch persönlich eine harte Zeit, weil wir da halt auch wirklich Einschnitte machen mussten und auch Leute gehen lassen mussten, die wir gar nicht gehen lassen wollten. Ja, also das war halt dann schon was, das war aber notwendig leider.
Du meinst gerade Einlastungen, hast gerade schon angedeutet mit den Leuten. Wie viele musstet ihr da entlassen?
Na, wir haben einen Teil bei uns zugemacht, aber im Endeffekt haben wir, ja, ich glaube, wenn man alles zusammenrechnet, sicherlich um die 80 Leute gehen lassen.
Ja, das ist ordentlich.
Ja, naja, aber es war damals halt nicht anders abbildbar, plus natürlich noch Kurzarbeit dann on top, aber haben dann die Leute relativ schnell aus der Kurzarbeit dort, wo es ging, wieder rausgeholt, als halt die Sachen wieder hochgingen.
Und habt ihr mittlerweile von den 80 Leuten wieder welche zurück eingestellt?
Ja, oder? Teilweise schon, ja.
Ihr seid ja dann auch mitten in der Pandemie, beziehungsweise Ende vergangenen Jahres im September, an die Börse gegangen. Und ich hatte es gerade auch schon der Anmod gesagt, eher über einen untypischen Weg, also vor allem für Leute aus Deutschland, nämlich über einen SPAC. Für alle Hörerinnen und Hörer, die das Wort jetzt zum ersten Mal hören, SPAC steht für Special Purpose Acquisition Company. Das sind quasi, du korrigierst mich, falls ich es falsch sage, Patrick, das sind quasi leere Firmenhüllen, die zunächst über einen Börsengang Geld einsammeln. Mit diesem steigen sie dann bei anderen Firmen ein und die können dann quasi so direkt an die Börse gehen.
Ja, im Wesentlichen richtig. Also der technische, juristische Term, wie das dann wieder zusammengefügt wird. Aber im Wesentlichen ist es so, genau. Das ist eine Firma, die an der Börse ist und dann mit einer anderen Firma zusammengeht, wie auch immer das konstruiert wird. Und dadurch gelangt die andere Firma auch an die Börse.
Und für diesen Weg habt ihr euch ja entschieden. Mhm. Warum?
Ja, ich glaube, das war in der Zeit eine interessante generelle Zeit. Ja, weil natürlich die Märkte noch nicht so alles wieder funktioniert hat. Ich glaube, Mitte 2020 haben wir darüber nachgedacht, wie machen wir die weitere Finanzierung für Home2Go und was sind die Optionen. Wir haben relativ klar für uns gesehen, okay, ein Thema könnte IPO sein, weil wir auch wussten, dass Airbnb an die Börse geht. Das, also könnte ein gutes Momentum sein. Zweite Option ist, dass wir, was wir immer gemacht haben, privates Fundraising machen. Und dann kam so ein bisschen natürlich dieser Spec-Hype auf und wir wurden am Ende überrannt mit Leuten, die vor allen Dingen, nachdem Airbnb an die Börse gegangen ist und sehr erfolgreich, mit Specs, die mit uns sprechen wollten und uns an die Börse bringen wollten. Vor allen Dingen auch viele amerikanische Specs. Und dann haben wir halt darüber nachgedacht, macht das Sinn? Also ist das was wir in Betracht ziehen wollen? Und dann haben wir gesagt, ja, könnte eine Option sein, weil wir IPO eh als Option in Betracht gezogen haben. Und dann haben wir einfach gesagt, wir starten mal einen Prozess. Also das heißt, wir sprechen mit verschiedenen Specs, aber in einem strukturierten Prozess lassen die im Endeffekt mit uns pitchen dafür, warum wir das mit denen zusammen machen sollen und gucken halt, wer passt für uns am besten oder könnte von uns am besten passen und dann könnten wir diese Route gehen.
Und dann habt ihr euch ja auch dann für den Lakestar Spec von Hommels entschieden. Mhm. Ein großer Kritikpunkt bei den Specs ist ja, dass quasi die Sponsoren 20% zu dieser Vermittlung, also Provision bekommen. Mhm. Und Hommels ja umgeht es ja so ein bisschen, der hat das ja gekoppelt.
Also
oder er löst es anders, sagen wir mal so. Er hat, glaube ich, das Setup ein bisschen anders gewählt, richtig?
Genau, und das ist richtig. Einer der Gründe, warum wir uns für den Lakestar Spec auch entschieden haben, war, weil diese Incentive-Struktur eher mit dem übereinstimmte, was wir denken. Also wir hatten andere Specs, die viel höhere Bewertungen auch in den Raum geworfen haben. Aber für uns, natürlich kannten wir Klaus Hommels als Person vorher schon. Ja, einfach aufgrund der Tatsache, dass Lakestar über den normalen Risikofonds ja bei uns investiert war. Das schafft natürlich ein bisschen mehr Vertrauen, weil im Endeffekt ist das ja eine gewisse Art Ehe, die man eingeht. Ist ja nicht nur ein kleines Investment. Und zweitens war genau diese Incentive-Struktur, die du erwähnt hast, also dass der Sponsor, also derjenige, der den Spec initiiert, nicht nur alles mit Unterschreiben oder mit Listung an der Börse bekommt, sondern über Milestones im Endeffekt des Börsenkurses. Und das war für uns halt schon wichtig, dass das in dieselbe Richtung läuft. Ja, und dafür auch lieber auf höhere Bewertungen verzichtet.
Welche Überlegungen haben denn gegen den Spec gesprochen?
Ja, ich glaube, natürlich waren schon damals ein bisschen Vorurteile gegen Specs im Raum. Ja, weil leere Höhlen mit Geld. Ich glaube, als dem Zeitpunkt, als wir uns entschlossen haben, hat eigentlich nichts dagegen gesprochen, ehrlich gesagt. Ja, weil ich glaube, für uns war es damals, also ist ja immer einfach zurückzugucken, aber zurückblickend war es die richtige Entscheidung, in dem Moment auf jeden Fall zu sagen, okay, wir gehen über die Route mit dem Spec. Wir waren IPO-ready, weil wir das eh gesagt haben, wir bereiten uns so vor, dass wir theoretisch aus eigener Kraft an die Börse gehen können. Das Interesse war sehr groß. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen. Es lief sehr gut für die Specs in den USA und dementsprechend hatten wir eigentlich kein Problem, wo wir gesehen hätten, dass es jetzt ein Thema sein sollte, warum wir das nicht machen. Klar, Dilution ist ein Thema über die Sponsorshares und über andere Themen. Man hat hinten raus so eine Rückgabefrist für die Investoren im Spec, die nochmal eine gewisse Unsicherheit schafft. Aber auch das war zu dem Zeitpunkt, als wir uns das angeguckt haben, kein Problem, weil diese Redemption Rates relativ, so heißt das, diese Rückgabe von den Einlagen, die die Investoren machen können, die relativ gering waren. Ja, sodass wir gesagt haben, das ist was. Und wenn man so einen Prozess dann startet, dann führt man ihn natürlich auch zu Ende.
Aktuell ist es ja nicht mehr ganz so. Du hast jetzt schon mehrfach über das Timing gesprochen. Irgendwie ist ja so ein bisschen der Spec-Hype verflogen. Was glaubst du, woran liegt es?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, am Ende wurden halt sehr, sehr viele Specs, ich würde mal sagen, geraced. Und die müssen ja mit dem Geld auch irgendwo hin. Ja, und so viele Firmen, die Sinn machen, an die Börse zu bringen, gibt es dann halt im Zweifel auch nicht mehr. Das heißt, irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du halt natürlich auch schwer wird, ordentliche Targets zu finden für das Geld, was geraced wurde. So, das ist, glaube ich, der eine Punkt, ein genereller Punkt. für uns war es total egal, im Endeffekt, wie wir an die Börse kommen. Ja, wir sehen uns ja auch nicht als ein Spec-Unternehmen oder irgendwas, sondern wir sehen uns als Home-to-Go, die an der Börse sind. Und die haben halt diese Route gewählt. Wir hätten ja genauso gut ein IPO machen können oder andere machen ein Direct-Listing oder sowas. Wir sind ein Spec-Unternehmen und so weiter. Und ich weiß auch, dass da viele Leute drüber schreiben. Aber wenn man sich das mal wirklich anguckt in dem Vergleich, wie wir jetzt zum Beispiel im Börsenkurs stehen zu Unternehmen, die vielleicht direkt an die Börse gegangen sind, mit normalen Börsengang, ist es vom aktuellen Börsenkurs gar nicht so ein großer Unterschied, wie die Börsenkurse sich entwickelt haben. Und für uns ist es ja wichtig, dass wir als börsennotiertes Unternehmen halt auf das delivern, was wir im Endeffekt an Zahlen rausgegeben haben. Als wir zum Beispiel im Spec-Prozess waren, da hatten wir ursprünglich gesagt, oder als wir an die Börse gegangen sind, wir machen im letzten Jahr 80 Millionen Innenumsatz, war unsere ursprüngliche Guidance. Ja, wir haben dann mit 95 Millionen fast mit 20% übertroffen. Ne? Und das ist ja das, was für uns zählt am Ende als Home-to-Go. Und wie wir da hingekommen sind, ist für uns eigentlich, ich weiß, dass es sehr spannend ist, für alle Leute darüber zu sprechen, aber am Ende sozusagen das Rätseln darüber, warum andere jetzt gut oder schlecht sind, I don't know.
Aber trotzdem war das ja mit einem gewissen Risiko verbunden, was ihr da gewählt habt.
Weiß ich nicht. Wie gesagt, wenn man sich die anderen Börsengänge anguckt, von anderen deutschen Unternehmen oder auch generell, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass der Spec zwangsläufig ein größeres Risiko hatte. Es war natürlich, da wir es erst in Deutschland zum ersten Mal gemacht haben mit diesem Europe, waren wir die Ersten. Ja, das war für den Prozess auch an die Börse zu gehen eine interessante Erfahrung, weil viele der Sachen halt zum ersten Mal gemacht wurden. Ich glaube auch für die ganzen Berater, die beteiligt waren. Und das war natürlich auch spannend. Ja, also auch persönlich spannend. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Wählen des Specs so ein größeres Risiko grundsätzlich war, als jetzt normal an die Börse zu gehen.
Aktuell gibt es ja noch einige Specs, die noch nach Übernahmezielen suchen. Wie schätzt du denn die Chancen auf Erfolg ein?
Es ist immer schwer, auf andere Sachen zu kommentieren, aber sicherlich ist das, was man nach draußen hört aktuell, wie über Specs berichtet wird und so weiter, macht es natürlich jetzt die Wahrscheinlichkeit nicht höher. Plus, es muss halt auch genügend Firmen geben, die interessant sind für die Größe eines Specs, ja, damit auch die Dilution, also die Verwässerung durch den Spec und so weiter passt.
Du hast ja schon erzählt, dass am Anfang der Pandemie ihr auch vor riesigen Herausforderungen standet. Kleinere Startups haben es da ja gar nicht erst durchgeschafft, zum Beispiel Mapify oder andere, die habt ihr ja aufgekauft. Plant ihr denn noch weitere Übernahmen?
Also wir haben ja gerade bekannt gegeben, dass wir E-Domizil gekauft haben. Ja, das ist auch ein Anbieter für Ferienhäuser und Ferienwohnungen in Deutschland, schon über 20 Jahre unterwegs. Wir haben in der Vergangenheit diverse Akquisitionen gemacht, wie zum Beispiel Casamundo oder unseren amerikanischen Wettbewerber 2018 Tripping in den USA. Und wir haben ja auch im Rahmen des Börsengangs bekannt gegeben, dass ein Teil des zusätzlichen Kapitals, was wir aufgenommen haben durch den Börsengang, im Endeffekt auch dafür dediziert genutzt wird. Ja, und dementsprechend ist das natürlich was wir auch weiterverfolgen werden, solange es halt unsere Gesamtstrategie unterstützt.
In einem Beitrag von uns 2017, da hast du gesagt, dass du als Gründer nie so ganz abschalten kannst. Damals wart ihr aber natürlich noch nicht börsennotiert und auch noch kein Riesenunternehmen. Wie hast du dich denn so verändert? Kannst du mittlerweile besser abschalten? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
Ah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass, also wenn ich mich selber betrachte, fällt mir natürlich der Unterschied jetzt wahrscheinlich zu 2014, als wir gegründet haben, bis heute gar nicht so auf. Es ist wie wenn man täglich in den Spiegel guckt und halt irgendwie ein bisschen älter wird, dann fällt einem das nicht auf. Aber wenn man vielleicht eine Person 10 Jahre lang nicht gesehen hat, ist es was anderes. Und ich glaube, wenn ich wahrscheinlich die beiden Persönlichkeiten nebeneinander stelle, dann würde das wahrscheinlich auch auffallen. Nur für mich ist es natürlich gefühlt nicht so. Und ich bin aber jemand, der natürlich schon das Thema halt lebt. So, das ist auch was ich immer irgendwie mit im Kopf dabei habe. Ja, und das hat Vorteile und Nachteile. Ja, ich glaube, aber am Ende ist es was bei vielen Gründern das ganz Normale ist. Man macht das ja, weil man ursprünglich einen Antrieb hatte, ein Problem zu lösen. Ich bin jemand, der super gerne Probleme löst. Nicht Probleme, die mir jetzt jemand hinwirft, aber wenn ich ein Problem sehe, was ich interessant finde, was ich verstehen will, und das geht, glaube ich, vielen Gründern so, dann das ist das eigentlich das Interessante, das zu lösen. Und ich habe ja immer gesagt, beim Börsengang, das ist jetzt nicht irgendwie das Ziel gewesen, so dass wir an die Börse gehen und das war's, sondern das ist eigentlich der nächste Schritt in der Evolution des Unternehmens und wir haben noch so viele Sachen, die wir gerne machen wollen, dass das eigentlich erst der Anfang ist von natürlich einem neuen Level oder einer neuen Art und Weise sicherlich auch, weil mit dem Börsengang ja auch viele, viele andere Sachen noch dazukommen. Aber das ist halt was, also es macht mir halt immer noch Spaß. Ja? Und ich glaube, das ist das Wichtigste für mich persönlich, weil dann habe ich auch kein Problem damit, dass ich das Thema mit mir rumtrage, weil es macht mir ja Spaß.
Inwieweit hat sich denn bei euch seitdem die Firmenkultur verändert durch Wachstum?
Ich glaube, ehrlich gesagt, die Firmenkultur hat sich mehr durch Corona verändert als jetzt durch den Börsengang. glücklicherweise. Also es war auch was, wo ich vor dem Börsengang sehr Respekt vor hatte, dass das was ist, was natürlich gewisse Änderungen bringen kann. Corona war, glaube ich, der größere Einschnitt. Also wir haben sowieso mehrere Büros, nicht nur in Berlin ein Büro, sondern auch in Europa mehrere Büros. Dadurch sind wir gewöhnt oder waren auch schon vor der Pandemie gewöhnt, immer, dass jemand remote dabei ist. Ja, also wir hatten immer schon Zoom im Einsatz und auch relativ gut verdrahtet mit unseren ganzen Meetingräumen und so weiter. Aber trotzdem war das nochmal was anderes. Am Anfang in der Pandemie, wenn die Leute sich alle kennen, ist es gar kein Problem, dass man das auf Zoom oder Teams oder Google Meet weiterführen kann. Aber wirklich neue Beziehungen oder zwischenmenschliche Beziehungen hinzubekommen zwischen den Leuten oder auch einfach diese Art und Weise der Zusammenarbeit zu vertiefen, das geht dann doch anders mit persönlichem Treffen oder mit persönlich sich sehen im Büro oder auch im Rahmen von Company-Events. Und das war schon nochmal interessant, das zu sehen. Und das ist was, wir haben jetzt zum Beispiel als Home2Go ein Thema, was sehr, sehr spannend ist, auch aus der Pandemie hervorgegangen ist, zum Beispiel das Thema Workation. Ja, und das ist natürlich was wir aktiv auch unseren Mitarbeitern sagen. Bei uns kann jeder eigentlich so lange remote arbeiten, wie er will, ja, oder sie will.
Was heißt eigentlich?
Naja, es gibt natürlich gewisse rechtliche Begrenzungen. Du kannst nur eine gewisse Zeit im Ausland zum Beispiel sein, weil es sonst rechtliche Themen gibt. Aber im Rahmen dessen, was möglich ist, kann man bei uns, also wenn du kannst in Deutschland, kannst du zum Beispiel fully remote die ganze Zeit sein. Und im Rahmen dessen kannst du natürlich wunderbar auch dieses Thema Workation nutzen. Nichtsdestotrotz birgt es auf der anderen Seite die Thematik, dass du ja trotzdem willst, dass du die Leute zusammenbringst. Und das merkst du auch. Also zum Beispiel gestern im Büro bei uns in Berlin, glaube ich, ein ganz schönes Büro im Prenzlauer Berg, Helmholtzplatz in der Nähe, Pappelallee. Und da sieht man halt schon, wie die Leute auch wieder, also was ich persönlich sehr schön finde auch, also ohne dass wir sie zwingen, kommen halt super viele Leute ins Büro. Also gestern war es wirklich schwer, einen Platz zu finden im Endeffekt, ja. Da glaube ich oder sehe ich schon, dass wir da, glaube ich, schon was richtig gemacht haben. Auf der anderen Seite ist das was man jetzt auch gerade, wo wir aus der Pandemie hoffentlich endgültig vielleicht oder weitestgehend rauskommen, natürlich in die Kultur mit einweben muss. Weil vorher, wenn alle Leute da waren und neue Leute gestartet haben, hat man sich automatisch kennengelernt oder haben die Leute sich automatisch kennengelernt. Und das muss man jetzt natürlich aktiver leben. Und das hat, glaube ich, viel, viel mehr Veränderung gebracht über die Zeit als jetzt der Börsengang. Ja, der hat natürlich auch nochmal für gewisse Leute, die sagen dann, okay, ist jetzt an der Börse, jetzt ist es mir vielleicht zu groß und jetzt will ich nochmal was Kleineres selber machen oder will nochmal woanders hingehen und in eine kleinere Firma. Aber das ist ja der normale Gang, den man auch ohne einen Börsengang hat. Aber das war jetzt, glaube ich, nicht so extrem wie natürlich der Einschnitt durch Corona.
Mittlerweile, du hast gerade schon angedeutet, hoffen wir ja, dass es so bleibt und quasi nicht die ganzen Regulierungen zurückkommen. Ich kann mich noch an letzten Sommer erinnern, da war ich in Griechenland und auf einmal war Griechenland ein Virusvariantengebiet. Man sollte 2 Wochen in Quarantäne. Merkt ihr denn mittlerweile bei euren Suchanfragen, dass wieder mehr internationale Reisen gefragt sind? Und was sind gerade so die Trends?
Ja, also auch das auf jeden Fall. Ne? Also man muss wissen, Ferienhäuser und Ferienwohnungen grundsätzlich ist ein Thema, was einen höheren Anteil an Suchanfragen normalerweise oder auch an Buchungen im sogenannten Domestic-Bereich hat, also das heißt im Inlandsbereich. Aber natürlich während der Krise ging das nochmal brutal hoch. Ne? Da hatten wir teilweise über 90%, die halt im Inland waren. Und das hat sich jetzt schon wieder sehr normalisiert. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel in Deutschland guckt, dort haben wir, glaube ich, im Moment sogar einen höheren Anteil an Auslandssuchen. Das ist deutlich zu sehen anhand der Suchanfragen generell. Ja, und wenn wir jetzt gucken, was ist im Trend, ich meine, bei uns in Deutschland, aus der deutschen Sicht jetzt zum Beispiel, ist immer Deutschland an sich und dann so Regionen wie die Ostsee, ja, sehr gefragt. Aber dieses Jahr auch wieder Kroatien, Italien und Dänemark. Es ist am Ende für den Ferienhausbucher oft so, was ist so eine Tagesreise? Ja, also wo kann ich mit dem Auto noch in einem Tag hinkommen? Das ist eigentlich so und da sieht man auch, dass die Leute zum Beispiel im Süden von Deutschland natürlich dann vielleicht auch nochmal weiter nach unten buchen. Die Leute, die im Norden wohnen, dann vielleicht eher Dänemark, ja, auch nochmal.
Hat sich denn seit der Pandemie irgendwas verändert, dass du sagst, okay, das ist auf einmal komplett out, das macht man gar nicht mehr oder dafür gehen jetzt alle Leute irgendwie ins Land und suchen sich da eher eine Hütte?
Was sich massiv verändert hat, ist diese Art von neuem Use Case für das klassische Ferienhaus, ja, weil das Thema Workation, also im Endeffekt von woanders hinzufahren und von dort zu arbeiten, das gab es ja in dem Maße oder in der Intensität nicht vor Corona. Und das hat natürlich gerade auch für so klassische Ferienhäuser und Ferienwohnungen einen neuen Markt eröffnet. Ja, also gerade in den Randsaisons auch, ne? Weil normalerweise Ferienhäuser und Ferienwohnungen im Sommer, in der Hauptsaison oder wenn es im Skigebiet ist im Winter, da hatten die meistens schon eine ganz gute Auslastung. Aber in den Randgebieten, also wenn du dir jetzt überlegst, November, Dezember, ja, oder Januar, ist es in Portugal halt doch nochmal schöner als in verregneten Berlin oder im Worst Case im sehr kalten Berlin zu sitzen. Und das ist natürlich was, was jetzt neu dazugekommen ist und dann natürlich auch dieses klassische Inventar wunderbar dafür genutzt werden kann. Also das hat wirklich was verändert, auch in dem Nutzungsverhalten. Und natürlich während der Pandemie sind zum Beispiel Themen wie Städtereisen massiv zurückgegangen, weil du konntest in den Städten ja nichts machen. Warum fahren die Leute dann dahin? Und das kommt jetzt aber auch wieder, genau wie die internationalen Reisen.
Kann man denn sagen, zu welchem Zeitraum, ob sich das vielleicht verschoben hat? Wollen die Leute jetzt vielleicht mehr im Herbst weg als im Sommer oder andersrum? Oder gibt es da so Langzeittrends?
Ja, also ich würde sagen, was wir von unseren Trends sehen, dass wir eigentlich eher in ein normales Jahr reinlaufen. Also wir hatten jetzt zwei verrückte Jahre, also 2020 sehr verrückt, 2021 auch noch ein bisschen, weil lange auch noch Lockdowns waren. Was wir bisher sagen können, so sieht für uns 2022 eher nach einem typischen Saisonalität aus, eigentlich, die man noch so aus Vorpandemiezeiten kennt. Müssen wir mal gucken, was natürlich passiert. Was wir allerdings auch sehen, ist, dass natürlich die Leute auch mehr noch Sachen gebucht haben, jetzt zum Beispiel im Frühjahr. Wahrscheinlich auch nochmal das aufgesparte Geld und die aufgesparte Sehnsucht auch danach, reisen zu gehen. Wahrscheinlich dieses Jahr eher öfter verreisen werden, als sie es vielleicht noch vor der Pandemie gemacht haben.
Patrick, zum Abschluss haben wir immer noch zwei Fragen an unsere Gäste. Und zwar einmal, was bereitet dir denn gerade Sorgen und was stimmt dich optimistisch?
Das ist eine generelle Frage oder bezogen aufs Business?
Gerne generell.
Na, ich glaube, Sorgen bereitet generell bezogen jedem die Tatsache, dass wir in Europa aktuell, was sich niemand gedacht hätte, wieder einen Krieg haben. Wir haben auch sehr viele Mitarbeiter in Litauen zum Beispiel, die natürlich dann nochmal enger dran sind, jetzt als vielleicht unsere Mitarbeiter in Deutschland, aber jeder natürlich auf seine persönliche Art da betroffen ist. Und da hat vor allen Dingen auch mein Mitgründer Wolfgang, der Gründer auch von Swudu ist, der hat sich da mit einem unserer Aufsichtsratmitglieder und mit vielen anderen Leuten zusammengetan, da sehr viel auch geholfen, Busse organisiert, um Leute rauszuholen nach Litauen und so weiter. Auf der einen Seite, ne, das ist ein sorgenvolles Thema, aber es ist gleichzeitig auch schön zu sehen, wie wir da auch unterstützen konnten, mit sehr vielen Leuten von Home2Go, die da Sachen gemacht haben und natürlich auch finanziell gucken, dass wir diese Sachen mit helfen auszustatten. Ja, und ich glaube, das ist dann auf der anderen Seite auch wieder schön im Rahmen dieser Sorge, aber trotzdem natürlich was da schon über den ganzen Themen hängt.
Und was stimmt dich positiv?
Was mich positiv stimmt, dass ich sehe, dass die Leute wieder den Spaß finden, trotz der derzeitigen Situation trotzdem zu reisen und sich mit anderen Leuten zu treffen. Und das sieht man auch, wenn man, wie gesagt, bei uns ins Büro geht und ich sehe, dass die Leute wieder da sind und einfach für diese menschliche Interaktion. Ja, und ich glaube, das stimmt mich sehr positiv auch für die Zukunft, dass wir vielleicht zumindest, auch wenn wir jetzt ein neues Thema haben, dass wir das Thema Corona vielleicht zum gewissen Maße überwunden haben. Es ist sehr schön zu sehen, dass die Leute das auch mit sehr viel Freude machen und die Lust einfach am Leben halt haben doch trotzdem. Ja.
Patrick, vielen lieben Dank für das Gespräch.
Gerne, vielen Dank.
Schön, dass du hier warst.
Dankeschön.
Das war So geht Startup. Wenn euch die Folge gefallen hat, ihr Kritik oder Anregungen habt oder es jemanden gibt, mit dem wir unbedingt einmal reden sollten, dann schreibt uns doch gerne an redaktion@gründerszene.de. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.